will ich jetzt mal kühn sein. Na, vielen Dank, Dave, für das Lied. Perfekte Aufforderung, erzähl von der Größe Gottes, unseres Herrn. Bitteschön, das habe ich jetzt vor. Wir stecken im Korintherbrief. Wer mitlesen möchte, 1. Korinther 12, 28 bis 30. Nur drei Verse heute Morgen, aber mit Sicherheit Verse, die für unglaublich große Kontroverse in der Christenheit schon gesorgt haben, noch Sorge werde im Augenblick auch tun, viel Potenzial zu Streit und zu Missverständnis habe. Mit Sicherheit auch deshalb, nicht zuletzt deshalb, weil viele mitreden, es geht um charismatische Gabe, geht um Geistesgabe, um Gnadengabe, weil viele mitreden, die wohl keine Ahnung haben, um was es dort geht. Und deshalb jetzt einfach mal der Versuch, da ein bisschen zu ordnen und ein bisschen Licht ins Dunkle zu kriegen. 1. Korinther 12, 28 bis 30. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen? Können alle auslegen? Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Kurz zur Einordnung, wo stehen wir im Korintherbrief? Noch ein paar Schritte zurück, also wir sind immer noch im Korintherbrief. Ein Brief, den Paulus an seine Freunde in Korinth schreibt und in denen er ihr einfach, den Freunde dort, einfach das Evangelium erklärt und sein Verständnis von Gemeinde erklärt. So an dem Punkt stehen wir. Hier an der Stelle geht voraus schon die Schilderung der unterschiedlichen Gnadengabe, die im gleichen Kapitel ab Vers 1 geschildert werde. Und Paulus schließt den Teil vom Thema ab, indem er die Gnadengabe aufzählt mit umgekehrt. Er beginnt quasi die Aufzählung von den Gnadengaben mit dem Vers 1 im Korintherbrief, Kapitel 12. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Erklärt dann die Gnadengaben, warum es sie gibt und zu was sie da sind. Wilfried hat uns das in seiner Predigt alles aufgezählt. Ich will mal die aufzählen, die jetzt da im Korintherbrief explizit erwähnt sind. Es sind ganz besondere Gaben, es sind Gaben der Weisheit, es ist Erkenntnis, es ist Heilung, Wunderkräfte, Sprachen, Fremdensprachen, die man nicht selbst erlernt hat und auch Auslegung der Sprachen. Wilfried hat es noch viel weiter ausgeführt. Offensichtlich sind in der Bibel 30 solche speziellen Gaben oder übernatürliche Gaben erwähnt. Paulus schließt dann die Aufzählung ab im Vers 11, in Kapitel 12, folgende Worte. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. In dem Zusammenhang möchte ich einfach die zwei Wörter herausstreichen, persönlich und wie er will. Persönlich, das heißt, es ist ganz normal, dass nicht jeder alles mitkriegt, wenn solche Gnadengaben wirken. Und wie er will, heißt, es sind nicht unsere Maßstäbe, die da zählen, sondern der Geist Gottes entscheidet. Gott entscheidet. Super spannend, super krass. Und mit unserem Verstand und mit unserer Erfahrung einfach nicht zu begreifen. Wir stoßen hier an unsere Grenzen. Und weil das so ist, gebraucht Paulus ein Bild, um uns das einigermaßen in unseren Verstand zu bringen. Das war das, was der David letzte Woche dann gepredigt hat. Er vergleicht die Gnadengaben und die Wirkung der Gnadengaben mit dem menschlichen Körper und mit seinen Gliedern. David hat da letzte Woche erwähnt, dass es durchaus auch Potenzial der einzelnen Glieder gibt, die Streit miteinander haben. Es war die Schilderung, vielleicht kriege ich es nicht mehr wörtlich zusammen, aber die Hand spricht zum Ohr, was machst du da? Genau, also es gibt Kontroverse im Körper, eigentlich ein Unding, aber in, dadurch, dass es ein Bild ist, in der Gemeinde wohl nichts Besonderes, dass es da Streit gibt zwischen den einzelnen Gliedern, unterschiedliche Auffassungen. Eins nimmt sich wohl wichtiger wie das andere und es ist nicht gut. Paulus erzählt es ja anhand von dem Beispiel vom menschlichen Körper. Ganz krasse Gabe, ganz viel Potenzial für den Dienst in der Gemeinde und ganz viel Potenzial zum Streit und Spaltung. Ich möchte euch jetzt eine ganz besondere Geschichte vorlesen, wie Gott Gnadengabe benutzt, um in der Gemeinde zu dienen. Und auch ein ganz spezielles Beispiel, was dann jeder von euch kennt, die Auswirkungen davon kennt, was für Potenzial das gehabt hat, die Erkenntnis und die Prophetie, um zu spalten und zu streiten. Es ist eine Geschichte, die rankt sich um Friedrich III., Kurfürst von Sachsen. Wenn der Jürgen da wäre, der wüsste sofort, von wem ich rede. Kurfürst bedeutet, er durfte den Kaiser wählen. Also einer von 7 Männern, die den Kaiser bestimmen durfte. Friedrich III. Ging dann später in die Geschichte ein als Friedrich der Weise. Und er war der zeitlebens eine schützende Hand über Martin Luther gehalten hat. Ohne Friedrich der Weise gäbe es Martin Luther nicht. Unter anderem hat er zum Schein Luther entführen gelassen, um ihm vom sicheren Tod zu bewahren. Es war direkt nach dem Reichstag von Worms. Am Reichstag in Worms ist die Reichsacht über Luther verhängt worden. Er war damals vogelfrei, es war in Ordnung, ihn umzubringen. Jeder im Reich wurde aufgefordert, sobald er Luther erwischen konnte, ihn umzubringen. Friedrich der Weise hat ihn entführen lassen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, vor allem wenn er in der Schule gut aufgepasst hat. Er hat ihn dann, nicht eingesperrt, aber untergebracht auf der Wartburg, was dann wiederum dazu geführt hat. Er hat ihn dort unter einem Pseudonym untergebracht, war nötig, war ja die Reichsacht über ihn verhängt. Er war dann Junger Jörg als Pseudonym und hat dann die Zeit genutzt, quasi, in der er dort eingesperrt war, um die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Das ist der Hintergrund. Übrigens sind sich Luther und Friedrich der Weise nur ein einziges Mal persönlich begegnet und das war eben auf dem Reichstag in Worms. Aber Friedrich der Weise hat die Hand über Luther gehalten. Und was hat Friedrich dazu gebracht, sich so um Luther zu kümmern? Er war natürlich sein Herr, Luther, Professor in Wittenberg, Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen. Was hat ihn dazu gebracht? Ich möchte euch was vorlesen aus der Luther-Biografie. Es gab einen ganz speziellen Traum. Friedrich der Weise hat einen Traum bekommen. Ich lese euch vor aus der Luther-Biografie. Mich begeistern die Biografien von Erik Metaxa. Er hat über Bonhoeffer, über Wilberforce Biografien geschrieben. Ich kann es nur empfehlen. Es ist nicht ganz, ich finde es leicht zu lesen, aber es ist sehr umfangreich und super fundiert. Wir treten nun aber einen Augenblick aus dem Bereich der Historie hinaus, um einen Traum zu erzählen, den der Kurfürst Friedrich III. Von Sachsen in der Nacht vor dem denkwürdigen Thesenanschlag Luthers an der Tür der Schlosskirche hatte. Der Kurfürst erzählte ihn gleich am Morgen seinem Bruder Herzog Johann, mit dem er damals zusammen in seinem Schloss in Schweinitz, 6 Wegstunden von Wittenberg entfernt, weilte. Der Traum wird von allen zeitgenössischen Chronisten erwähnt und an seine Echtheit kann kein Zweifel bestehen, wie wir ihn auch immer deuten mögen. Wir zitieren ihn hier ausführlich und dramatische Epitome. Wir zitieren ihn hier als ausführliche und dramatische Epitome zu Luthers Thesen und der Bewegung, zu der sie führten. Am Morgen des 31. Oktober 1517 sagte der Kurfürst zu Herzog Johann: Bruder, ich muss dir einen Traum erzählen, den ich letzte Nacht hatte und dessen Bedeutung ich gern wissen würde. Er hat sich mir so tief eingeprägt, dass ich ihn nie vergessen werde und würde ich 1000 Jahre leben. Denn ich träumte ihn 3-mal und jedes Mal anders. Herzog Johann, ist es ein guter oder ein böser Traum? Der Kurfürst, ich weiß es nicht, das weiß Gott allein. Herzog Johann, zermatter dir nicht den Kopf, sondern sei so gut und erzähl mir den Traum. Der Kurfürst, gestern Abend bin ich müde und matt ins Bett gegangen, kurz nach meinem Nachtgebet schlief ich ein. Ungefähr 2,5 Stunden schlief ich ruhig, dann wachte ich auf und lag bis Mitternacht wach, während mir allerlei Gedanken durch den Kopf gingen, darunter auch, wie ich das Allerheiligenfest begehen sollte. Ich betete für die armen Seelen im Fegefeuer und flehte zu Gott, mich, meine Vorhaben und meine Untertanen in aller Wahrheit zu führen. Vielleicht hier kurz ein Hintergrund, es klingt vielleicht ein bisschen schräg, was der Kurfürst da gemacht hat, vor Allerheilige für die Leute aus dem Fegefeuer zu beten. Das war damals aber ganz selbstverständliche theologische Meinung und quasi Stand der Technik, was damals Theologie angegangen ist. Das hat man damals einfach nicht in Frage gestellt. Das war das, was die Kirche, die katholische Kirche vorgegeben hat. Das heißt, der Kurfürst hat durchaus zeitgemäß und fleißig und klug gehandelt. Sie baten mich, ihm freundlich zu begegnen und ihm zu erlauben, etwas an die Tür der Auf Gottes Befehl waren alle Heiligen bei ihm, um vor mir zu bezeugen und feierlich zu erklären, dass er nicht... Darauf schlief ich abermals ein und träumte, dass der allmächtige Gott mir einen Mönch schickte, der ein wahrer Sohn des Apostel Paulus war. Auf Gottes Befehl waren alle Heilige bei ihm, um vor mir zu bezeugen und feierlich zu erklären, dass er nicht kam, um Böses auszuhecken, sondern dass alles, was er tat, dem Willen Gottes entsprach. Sie baten mich, ihm freundlich zu begegnen und ihm zu erlauben, etwas an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg zu schreiben. Dieses gewährte ich ihm durch meinen Kanzler. Darauf ging der Mönch zu der Kirche und begann zu schreiben, mit so großen Lettern, dass ich bis Schweinitz sehen konnte, was er schrieb. Die Feder, mit der er schrieb, war so groß, dass ihr Ende bis nach Rom reichte, wo es die Ohren eines Löwen durchstach, der dort kauerte, und die dreifache Krone auf dem Haupt des Papstes wackeln ließ, worauf alle Kardinäle und Fürsten hastig herbeieilten, um sie festzuhalten. Du und ich, Bruder, wollten ihnen helfen, doch in dem Augenblick, wo ich meinen Arm ausstreckte, wachte ich auf mit meinem Arm in der Luft. Ich war erschrocken und wütend auf den Mönch, dass er nicht besser Acht auf seine Feder haben konnte. Dann merkte ich, dass es nur ein Traum gewesen war und fasste mich wieder etwas. Ich war noch halb im Schlaf und schloss wieder die Augen. Der Traum kam wieder. Der Löwe, durch die Feder erzürnt, begann mit aller Kraft zu brüllen, so sehr, dass die ganze Stadt Rom und alle Länder des Heiligen Reiches herbeirannten, um zu sehen, was da war. Der Papst forderte mich auf, sich gegen den Mönch zu stellen. Insonderheit forderte er mich auf, da der Mönch bat Gott, ich wachte wieder auf, sprach ein Vater unser, bat Gott, seine Heiligkeit, den Papst zu schützen und schlief erneut ein. Dann träumte ich, dass alle Fürsten des Reiches, wir beide unter ihnen, nach Rom eilten und einer nach den anderen versuchten, die Feder zu brechen. Allein je mehr wir es versuchten, umso fester wurde sie und sie klang, als sei sie aus Eisen, als dass wir schließlich abließen. Darauf fragte ich den Mönch, denn ich war mal in Rom und mal in Wittenberg, wo er seine Feder her hatte und warum sie so stark war. Er erwiderte mir, die Feder ist von einer alten böhmischen Gans und 100 Jahre alt. Und da vielleicht eine kurze Erklärung dazu, bevor ich weiterlese. Luther hat sich ganz viel inspirieren lassen von böhmischen Pietisten. Vielleicht habt ihr von Jan Hus schon gehört, der 100 Jahre vorher viele Gedanken, die Luther später gehabt hat und etabliert hat, schon propagiert hat. Also Luther war der Johannes Hus, Jan Hus. Der Jan Hus war quasi der geistliche Vater vom Luther. Ihn hat man dann aber als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und was super speziell obendrauf kommt, ist, dass Hus ins Deutsche übersetzt Gans heißt. Also wenn hier Luther von einer Gänsefeder, von einer böhmischen Gänsefeder spricht, ist das ein ganz klasse Bild für Jan Hus. Die Feder ist von einer alten böhmischen Gans und 100 Jahre alt. Ich habe sie von meinem Lehrern bekommen und sie ist deswegen so fest, weil es unmöglich ist, ihr Mark zu zerstören. Ich staune selbst darüber. Dann hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch und siehe, aus der langen Feder des Mönchs war eine große Zahl anderer Federn hervorgesprungen. Ich erwachte zum dritten Mal, es war Morgen. Herzog Johann, Kanzler, wie ist eure Meinung? Wollte Gott, wir hätten einen Josef oder Daniel, den der Herr erleuchtet hat. Der Kanzler, eure Hoheit, Wissen um das alte, bekannte Sprichwort, dass die Träume junger Mädchen, gelehrter Männer und großer Herren gewöhnlich eine verborgene Bedeutung haben. Doch die Bedeutung dieses Traums wird uns lange verborgen bleiben, so lange, bis die Dinge, auf die er sich bezieht, geschehen sind. Überlasst also seine Erfüllung Gott und legt alles ganz in seine Hand. Herzog Johann, ich teile eure Meinung, Kanzler. Es geziemt sich nicht, dass wir uns den Kopf zerbrechen mit dem Versuch, die Bedeutung herauszufinden. Gott wird alles zu seiner Herrlichkeit hinausführen. Der Kurfürst, möge unser treuer Gott dies tun, doch werde ich diesen Traum nie vergessen. Mir ist auch eine Deutung gekommen, die ich indes für mich behalten möchte. Die Zeit mag zeigen, ob ich ein guter Wahrsager war. So verging der Morgen des 31. Oktober 1517 im Schloss zu Schweinitz. Was am Abend in Württemberg geschah, haben wir bereits erzählt. Der Kurfürst hatte seinen Traum kaum fertig erzählt, als der Mönch mit dem Hammer kam, um ihn zu deuten. Also das Ende von dem Buch, so schließt die Biografie ab. Wie ihr seht, ganz krasse Gabe, eine ganz große Aufgabe und ganz viel Potenzial für den Dienst in der Gemeinde und ganz viel Potenzial zur Streit und Spaltung. Ich meine, hier hat was den Anfang genommen, was damals die Kirche im Mark erschüttert hat. Da ist geschritten worden, da sind Kriege deswegen geführt worden und da hat sich die große Kirche damals gespaltet. Und ich behaupte, und das ist mit Sicherheit nicht nur meine Erkenntnis, auf der Basis von dem, was Luther damals erkannt hat, und sein Grundsatz war immer solo scriptura, allein die Schrift zählt und die Erkenntnis, die er daraus gewonnen hat, führt zu dem, was wir heute an Gemeinde hier sind. Ohne Luther gäbe es mit Sicherheit auch keine Freikirche, ohne Luther gäbe es keine Demokratie in der Form, es kein Selbstverständnis, Bibel selbst zu lesen, Bibel persönlich zu nehmen, für sich selbst auszulesen, für sich selbst zu interpretieren, für sich selbst Erkenntnis daraus zu ziehen. Genau. Also das ist damals entstanden mit einer charismatischen Gabe, mit einem Traum, mit einer Art Prophetie. Aber immer steht so eine Gnadengabe auch im Zusammenhang mit einer Aufgabe, mit Diensten der Gemeinde. Gnadengabe ohne Aufgabe macht in meinen Augen keinen Sinn. Ein Organ, um im Bild zu bleiben, im Körper, macht keinen Sinn, ohne dass das Organ nicht irgendeine Aufgabe hat. Was nicht heißt, dass wir den Sinn sofort erkennen müssen. Gott hat den Körper erschaffen, Gott hat die Gemeinde erschaffen, er weiß um den Sinn. Wir selbst erfahren es nicht. Wir bleiben da mit unserem Programm, mit unserem Verstand, mit unserer Erkenntnis einfach nur bruchstückhaft. Also, Gnadengabe bedeutet Aufgabe an und in der Gemeinde. Und da sind wir jetzt beim Text von heute. Alles andere war so ein bisschen Vorgeschichte. Jetzt sind wir beim Text von heute. Keine Angst, es geht nicht mehr allzu lang. Vers 28. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Gott befähigt und Gott beauftragt. Ganz einfach schon zu erkennen in der deutschen Sprache, die Wörter Gabe und Aufgabe sind einfach ganz eng verwandt und gehören zusammen. Aber weil Gott uns kennt, hier auch unsere Art, mit dem Text umzugehen und mit der Botschaft von Paulus umzugehen und unseren Hang zu Neid und Uneinigkeit, lässt der Paulus folgenden Vers hinterher schrieben. 29 und 30. Sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen? Paulus selbst gibt keine Antwort auf seine eigene Frage, weil es eigentlich so einfach ist und die Korinther können sich die Frage ja selbst beantworten. Natürlich nicht. Es sind nicht alles Propheten, nicht alle können heilen, nicht alle sind Lehrer und nicht alle Hirten. Schon gar nicht können alle in fremde Sprache reden oder das auslegen. Und dann die Frage einfach von mir, braucht jede Gemeinde diese Gaben? Wenn wir darüber nachdenken, ob das so ist, dass die Gemeinde das braucht, finde ich zumindest keine ganz klare Antwort, nicht in der Bibel. Und es ist mir auch völlig klar, warum. Weil mein Verstand hier einfach an seinen Horizont stößt. Und zwar erstens, Paulus vergleicht die Gemeinde mit dem Körper. Aber er beschränkt sich nicht auf die lokale Gemeinde, sondern er hat natürlich die weltweite Gemeinde im Blick. Die war damals natürlich deutlich überschaubarer wie im Augenblick, aber im Augenblick ist die Gemeinde ja Milliarden Leute groß. Es gibt mit Sicherheit Aufgaben, für die Gott auch charismatische Gabe vorsieht. Und ganz spezielle Träume, Deutungen, Prophetien, Heilungen und so weiter. Immer wieder hören wir mal solche Berichte aus anderen Ländern, auch teilweise aus Deutschland, aber immer auch im Verbund mit ganz speziellen Herausforderungen, oft mit Verfolgung, oft mit Drangsalierung, mit Drohung, mit Angst verbunden und so weiter. Dann ja. Zweite Geschichte, auch wenn wir von Gott für was ganz besonders befähigt werden, wenn wir solche Gabe bekommen, sind wir immer noch begrenzt. Immer noch stehen wir hier auf der Welt, immer noch stehen wir in der gefallenen Welt, immer noch stehen wir hier als Sünder, die Gnade brauchen. Kleiner Ausblick auf die Verse, die jetzt folgen. Im Kapitel 13, im Vers 8 steht dann, dass es Zeiten gibt, in denen die Weissagung aufhören, dass die Gabe der fremden Sprache aufhören, ja, dass sogar die Erkenntnis aufhört. Also wir sind hier begrenzt, auch das hat Limit, was nicht heißt, dass ich jetzt deuten kann, dass ich sage, hier ist die Zeit erreicht, die Gabe habe alle schon lange aufgehört. Mit Sicherheit ist das nicht. An einer Geschichte bin ich hängen geblieben und habe ein bisschen Schmunzeln gehört, die Erkenntnis hört auf. Und im Augenblick habe ich das so ein Stück weit vor Augen, wenn es darum geht, einfach die Corona-Krise zu deuten. Dann habe ich das Gefühl, hier hat die Erkenntnis aufgehört. Nicht, weil ich behaupte, dass ich es weiß und alle anderen, die hier eine Meinung haben, dumm sind, sondern weil ich einfach eine Unfähigkeit feststelle, das richtig einzuordnen. Ich habe noch keine richtig saubere Einordnung gehört, auch nicht von der Wissenschaft. Heute dies, morgen das. Ja, am besten ist mir für uns nicht aus, aber ich sehe ja einfach einen großen Mangel an Erkenntnis. Freue mich drüber, wenn einer kommen wird und sie endlich hätte. Eine dritte Geschichte, warum wir hier an unseren Horizont stoßen. Kapitel 12, Vers 11, wieder ein paar Verse zurück im gleichen Kapitel. Dies alles aber wirkt ein und dasselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Nochmal, ich habe es vorhin schon erwähnt, der Maßstab ist weder unseren eigenen Wunsch noch unseren eigenen Verstand, sondern allein Gottes Wille. Und zum Glück ist es so. Also wir stoßen hier einfach an unsere Grenze, wenn wir diese Geschichte einordnen wollen. Was uns dann aber nicht daran hindert, alles als stoische Gleichgültigkeit und alles als nicht beeinflussbar hinzunehmen. Ein Zitat aus dem Jesaja, da fragt Gott, wer soll für uns gehen? Und Jesaja antwortet, hier bin ich, sende mich. Weil Gott einen Plan für uns hat, hat er auch eine Aufgabe. Und für die Aufgabe braucht man Fähigkeiten. Manche bekommen wir von Gott als übernatürliche Fähigkeiten, andere müssen wir uns aber auch mühsam antrainiere und hart erarbeite. Eine ersetzt das andere nicht. Luther hätte niemals die Bibel übersetzt, wenn der nicht vorher Latein und Griechisch gelernt hätte. Also Luther ist gebraucht worden mit einer unglaublich reine, reichhaltige Säge an charismatische Gabe, an ganz besondere Fähigkeiten, aber hat er auch trotzdem ganz hart an sich geschafft, hat gelernt. Er wollte übrigens auch ursprünglich Jurist werden und kein Pfarrer und kein Mönch. Genau. Wie komme ich da drauf, das zu sagen? Weil unseren Teil jetzt hier, was man heute Morgen betrachten möchte, abschließt mit dem Vers 31. Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Also, durchaus immer aufgefordert zu streben. Es ist durchaus legitim zu streben nach: Herr, du hast mir Aufgabe gegeben, gib mir die Weisheit, gib mir die Erkenntnis, gib mir eine Prophetie. Gib mir die Gabe der Heilung, ich brauche sie. Gib mir die Gabe der in fremde Sprache zu reden, zu beten, gib mir die Gabe der Auslegung und so weiter. Es ist legitim, nicht einfach darauf zu warten und sagen, ich kann es nicht, das Zweck gibt es nicht. Weil der strebt danach, es ist eine Aufforderung. Und ich will euch einen noch vortrefflicheren Weg zeigen. Und hier komme ich mir ein bisschen blöd vor, die Predigt hört eigentlich auf mitten im Satz. Es ist ein Uding, hier eine normale Predigt aufzuhören. Und mir ist es so gegangen, kennt ihr das, wenn ihr im Sommer so richtig Durst habt? Und dann gibt es was zu trinken und dann setzt du die Flasche an und dann kannst du eigentlich nicht mehr aufhören zu trinken, oder? Das tut so gut und es läuft so runter und ich weiß nicht, ich als Handwerker kenne das, wenn du lange im Freien schaffst und du hast so Durst und du bist so richtig überhitzt und du kannst einfach nicht mehr aufhören. Und so geht man es fast hier. Und trotzdem habe ich mal gedacht, weniger ist mehr. Hör hier auf, möchte einfach Appetit machen auf die nächste Predigt. Ich weiß nicht, wer sie hält. Als nächstes kommt jetzt quasi der vortrefflichere Weg und es kommt die ganz populäre und bekannte Stelle im Korintherbrief überschrieben mit Hohelied der Liebe. Ursprünglich habe ich mir daran neigedacht, habe gedacht, das machst du auch noch mit. Und ich habe gestern Morgen habe mich auf die Predigt vorbereitet und wie ins Geschäft gefahren bin, war das Autoradio an und dann lief im Autoradio noch ein Lied. Und das Lied war Love Hurts. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Und die Gruppe, die es singt, heißt Nazareth. Ich dachte, was für eine gute Vorlage vielleicht für den, der nächste Woche predigt, Love Hurts. Jesus hat uns das vor Auge geführt. Liebe schmerzt und verletzt, aber macht noch viele andere Sachen. Das jetzt einfach hier als Vorlage. Ich habe hier drunter stehen, nächsten Sonntag, selbes Theater, selbe Uhrzeit, stimmt aber nicht, nächster Sonntag ist Gottesdienst im Buchenauer Hof. Das heißt, nicht selbe Zeit, sondern am Sonntag übernächste Woche trotzdem das gleiche Theater. Ich hätte gerne mit meinem Gebet abgeschlossen. Ja, Herr, was für eine spannende und herausfordernde Bibelstelle, was für eine Erkenntnis, die Paulus hier hat und die er uns vermittelt. Ja, Herr, ich denke, dass wir alles, was da drin steht, dir zur Ehre nutzen. Nutze für die Aufgabe, die du uns hier in der Gemeinde, in der Welt gibst, um dir Ehre zu machen, nicht um uns groß zu machen. Nicht um uns herauszustellen, sondern um deine Aufgabe zu erledigen als treue Diener. Herr, Liebe in die Welt rauszutragen und dich zu bezeugen. Herr, gib uns einfach, was du für richtig hältst. Rüst uns aus mit deiner Gabe und schenk uns deine Gnade dazu und gib uns Liebe, die wir da dazu brauchen. Amen.